Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, dass wir uns wieder unter seinem Wort versammeln dürfen, ist sicherlich immer noch eine große Gnade, dass wir hier so das Vorrecht haben, so frei noch zusammenzukommen. Und wir wollen ihn herzlich bitten, dass sein Wort, was er heute zu uns spricht, dass es wirklich in unsere Herzen dringt, dass es wirklich auch unser Leben bestimmt, unser Leben prägt. Ich wurde vor einiger Zeit auf ein Zitat gestoßen, ein Zitat von Martin Luther, das er im Rahmen einer Auslegung eines Psalms gemacht hat. Und dieses Zitat lautete wie folgt: Dieser Psalm, welcher es ist, da kommen wir gleich noch drauf, dieser Psalm ist für die Gottlosen arg schrecklich, aber für die Frommen voller Trost. Ja, dieser Psalm ist für die Gottlosen arg schrecklich, aber für die Frommen voller Trost. Ja, es ging um den Psalm 139. Das ist ein sehr bekannter Psalm, um den soll es heute Morgen gehen und ich möchte ihn zunächst einmal vorlesen. Also Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht alles schon weißt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben noch keiner da war. Aber wie köstlich sind von mir, Gott, deine Gedanken, wie ist ihrer eine so große Summe? Sollte ich sie zählen? So würde ihrer mehr sein, denn des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Ach Gott, dass du tötest die Gottlosen und die Blutgierigen von mir weichen müssten, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde ergeben sich ohne Ursache. Ich hasse, ja Herr, die dich hassen und es verdrießt mich an ihnen, dass sie sich wieder dich setzen. Ich hasse sie in rechtem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wir wollen noch mal still werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken für diesen gewaltigen Psalm. Und dich jetzt herzlich bitten, dass du uns die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst, dass wir auch wirklich verstehen, was du uns durch diesen Psalm mit in diese neue Woche geben willst. Und danke, dass du es bist, der uns dieses Wort ausschließt. Und so wollen wir deinen wunderbaren, herrlichen, heiligen, gerechten Namen loben, preisen und ehren. Amen. Ja, in der Tat, das ist wirklich schon unglaublich umfassend, was hier an Aussagen über den lebendigen Gott also da gemacht wird. Ja, es wird ein, man möchte fast sagen, quasi so ein Panorama von Gottes Offenbarung wird uns hier beschrieben. Und tief berührend und ich denke auch tief bewegend ist sicherlich auch die Vertrauensbeziehung, die hier zu dem lebendigen Gott beschrieben wird. Also diese ganz praktische Seite dieser Psalm 139. Und schließlich, und das ist ein ganz heikler Punkt in diesem Psalm, da werden wir aber so ziemlich am Ende erst drauf kommen, und schließlich werden hier also absolut nachvollziehbar, werden also hier wirklich die Konsequenzen gegen die Ablehnung des lebendigen Gottes also beschrieben. Das heißt, es wird hier eindeutig Position bezogen. Ja, und damit lief eigentlich schon so diese drei Punkte fest. Kann man sich auch sehr leicht merken. Die drei Ps, nicht? Panorama, Praxis, Position. Dieser Psalm 139, er ist ja auch relativ einfach aufgebaut, denn er hat vier gleich lange Strophen. Leicht zu merken. Und diese vier Strophen, die jeweils mit den Versen 6, 12, 18, 24 enden, also jede Strophe sozusagen ein Sechserblock. Ja, das wissen wir natürlich auch. Wir werden auch an anderen Stellen der Bibel Aussagen finden über die Allwissenheit, über die Allgegenwart und über die Allmacht Gottes. Keine Frage. Aber die Dichte und Fülle hier an dieser Stelle, Psalm 139, die da über den lebendigen Gott gemacht werden, das ist schon, da möchte ich sagen, das ist schon etwas Besonderes. Und was uns hier David hier verdichtet beschreibt, was er uns hier verdichtet weitergibt, das sind ja jetzt nicht nur so ein paar nette Gedanken, die er sich mal in irgendeiner stillen Stunde über die Welt und den lebendigen Gott gemacht hat, sondern das sind Wahrheiten, liebe Geschwister. Das sind also Offenbarungen Gottes, die du nicht einfach anders sehen kannst. Die gelten so, die sind so gesetzt von demjenigen, über den das gesagt wird. Das stimmt so, liebe Geschwister. Wie können wir uns das nun jetzt so vorstellen, diese Verdichtung an Gottes Offenbarungen? Wie können wir uns das so vorstellen? Es gibt ja sicherlich so einige hier unter uns, die immer wieder gerne so ihren Urlaub in den Bergen verbringen. Und jetzt stehst du irgendwo, stehst du da in den Bergen und du weißt, dass du natürlich nicht von allen Seiten aus alles sehen kannst. Aber plötzlich zeigt sich da so eine Schneise im Wald oder irgendein ein weites Tal, von wo aus dir wirklich ein Panorama der Bergwelt geboten wird, was du sonst an anderer Stelle hättest nicht so sehen können. Und so ungefähr musst du dir den Psalm 139 vorstellen. Ja, er ist wie eine Aussichtsplattform, von dem du aus dieses Gewaltige, was da über den lebendigen Gott ausgesagt wird, wirklich sehen kannst. Und von dieser Aussichtsplattform nimmst du natürlich jetzt zuallererst Gottes Allwissenheit wahr. Das ist also dieser erste Sechserblock. Wir sagten ja vorhin, vier gleich lange Strophen, jede Strophe so ein Sechserblock. Ja, wenn wir von der Allwissenheit Gottes reden, dann geht es eben nicht nur darum, dass Gott, sage ich mal, die genaue Anzahl aller Sterne und Planeten und ihre Umlaufzeiten kennt. Dann geht es sicherlich auch nicht nur darum, dass er weiß, wie viel Wasserstoffmoleküle im Atlantischen Ozean sind. Dann geht es auch nicht nur darum, dass er weiß, wie viele Haare du noch auf dem Kopf hast, sondern dass Entscheidende, das Wesentliche, das Wichtige ist, dass er dein Leben kennt. Das ist das Entscheidende, das ist das Wesentliche an Gottes Allwissenheit, dass er dein Leben kennt. Vers 1, Herr, du erforscht mich. Du bist also quasi Gottes Forschungsgegenstand. Nicht er ist aktiv, er ist beständig an deinem Leben dran. Er begnügt sich nicht mit so einer allgemeinen Erkenntnis über dein Leben. Obwohl er allwissend ist, macht er sich trotzdem die Mühe, dein Leben immer wieder oder beständig zu erforschen. Er ist immer auf dem neuesten Stand, was dein Leben betrifft. Und daraus, liebe Geschwister, resultiert natürlich eine lückenlose und eine intime Kenntnis deiner Situation. Nicht Vers 1b. Herr, du erkennst mich. Nicht nur du erforscht mich, du erkennst mich, du kennst mich. Also Gott kennt deinen Charakter Gott kennt deine Herzenshaltung. Gott kennt dein Leiden. Gott kennt deine Wünsche. Er kennt deine Freuden. Er kennt deine Tränen und. Und diese Kenntnis betrifft alle Aspekte deines Lebens. Und jetzt fängt der David an und sagt, du verstehst meine Gedanken von Ferne, liebe Geschwister, obwohl du sie noch gar nicht gedacht hast. Nicht, da weiß der lebendige Gott schon im Entstehen, was du denken wirst, sei es gut oder böse, sei es offen oder heimlich, sei es schön oder verabscheuungswürdig. Alles liegt also wirklich vor dir offen. Dann geht's weiter. Du bist um mich vertraut mit allen meinen Wegen. Es ist überhaupt kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht weißt. Ich habe es also noch nicht ausgesprochen, da ist es dir schon längst bekannt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nichts geschieht also, was du nicht zugelassen hast. Egal, ob ich das als positiv oder als negativ empfinde, nicht bei dir bin ich vollständig geborgen. Und da kann man verstehen, dass der David sagt, ich bin sprachlos, solch eine Erkenntnis ist mir einfach zu hoch. Und diese Kenntnis Gottes über all deine Gedanken, über all deine Wege, über all deine Worte, diese Kenntnis gilt auf einer 24-Stunden-mal-7-Tage-Basis. In jeder Lage und an jedem Ort, liebe Geschwister. Und schon diese ersten 6 Verse, also diese, wo es um die Allwissenheit Gottes geht, schon diese ersten 6 Verse dieses Psalm machen also deutlich, dass er sich wie ein dichtes Netz, aber jetzt im positiven Sinne gemeint, wie ein dichtes Netz über dein Leben legt. Gottes Allwissenheit. Ja, und dann erlebst du die Allgegenwart Gottes. Das ist also der zweite 6er-Block. Ja, und dann nimmt uns David, das fällt ja förmlich auf, ja sofort in diese Makrowelt hinein, dass er sagt, also die normale Schöpfung, die ich so sehe, die ich so wahrnehme und die ich so beschreibe, Himmel, Erde und das Meer, was du da gemacht hast, das reicht für mich schon gar nicht aus, dass du da bist, das weiß ich. Aber selbst wenn ich außerhalb dieser normalen Schöpfung fliehe, bist du auch da. Und dann fährt er fort. Selbst wenn ich jetzt aus diesem himmlischen, sagen wir es mal, positiven Universum herausmarschiere und in diese Gegenrichtung, das heißt also in diese toten Welten hineingehen würde, auch dort ist deine Gegenwart. Und dann macht er noch einen letzten Versuch, der David, wenn er nämlich bei diesem faszinierenden Phänomen des Lichtes landet und sagt, dann nehme ich Flügel der Morgenröte in Richtung, wo das Licht herkommt, so bin ich immer in der Existenz des Lichtes. Ich bin immer in deiner Gegenwart. Und selbst wenn ich auch da in die andere Richtung gehe, nämlich in die Finsternis, dann stelle ich fest, je dunkler es wird, nicht auch in der Finsternis ist deine Gegenwart Licht. Wo bist du Gott eigentlich nicht? Es gibt keinen Ort in diesem Universum, wo ich hinfliegen kann, wo du nicht schon längst bist. Und ich finde das interessant, dass Gott das schon mal in seinem Wort gesagt hat. Ich fand da einen Vers beim Propheten Jeremia, Kapitel 23, und zwar der Vers 24, also Jeremia 23, Vers 24. Da sagt Gott, meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könnte, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde füllt, spricht der Herr. Wir können das auch mal sehr positiv formulieren und können mal anders fragen oder anders es ausdrücken. Ja, es ist eine Frage. Warum sucht der lebendige Gott die leidenschaftliche Nähe zu seinen Geschöpfen, zu seinen Menschen? Warum sucht er so diese leidenschaftliche Nähe? Denn das merkt man ja, diese Unausweichlichkeit der Nähe des lebendigen Gottes. Und warum sucht er sie so leidenschaftlich, die Nähe zu seinem Menschen? Und da entdecken wir jetzt einen überraschenden weiteren Grund, denn jetzt lesen wir in den Versen 13 bis 18 und es ist dieser dritte 6er-Block. Denn jetzt geht es um die Allmacht des lebendigen Gottes, wo uns also David jetzt mit vertraut macht. Dieser dritte Sechserblock. Und dabei denkt er sicherlich nicht nur an die Abläufe da im Universum, er denkt sicherlich nicht nur an die Kreisläufe, was weiß ich, der Natur und der Jahreszeiten. Er denkt auch nicht nur an die großen geschichtlichen Entwicklungen der Menschheit, sondern das ist ja das, was hier auffällt. Er nimmt nämlich wirklich auch seine eigene Entstehungsgeschichte inklusiv seiner Lebensführung, nimmt er wirklich hier in den Blickfeld und macht das, versucht das an einem Bereich deutlich zu machen, nicht ein Bereich, den die Menschheit schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden bewegt. Wie wurde ich eigentlich? Jeden Tag läufst du wie selbstverständlich durch das Leben und du fragst dich sicherlich nicht jeden Morgen nach den Bedingungen deiner Existenz. Sicherlich nicht. Aber du läufst eben jeden Tag selbstverständlich wirklich durch dein Leben. Und ab und zu stehst du wirklich schon staunend da. Und zwar dann, und das haben wir ja vor kurzem hier auch in dieser Gemeinde erlebt, wenn wieder mal ein Kind auf die Welt kommt und du denkst, ein absolutes Wunder, ein absolutes Phänomen. Mein Gott, was bist du großartig, dass du solch einen Menschen konstruierst und entstehen lässt, ohne dass ich das beobachten kann, auch wenn man heute schon mit Methoden versucht, da so einen kleinen Blick da in die Phase zwischen Zeugung und Geburt zu bekommen. Aber was bist du für ein großartiger Gott, dass du solch einen Menschen hinbekommst, ohne dass ich das eigentlich wirklich beobachte. Und David fährt fort und sagt, das Erstaunliche ist, mein Gott, dass bevor ich überhaupt das Licht der Welt erblickte, du mich schon längst gesehen hast. Noch ehe der Gynäkologe oder die Gynäkologin da im Ultraschall die ersten Hinweise auf meine Existenz da festgestellt hat, tja, da warst du schon längst an meinem Leben. Da lag schon längst meine DNA fest. Da lagen schon längst meine speziellen individuellen Merkmale fest. Meine Identität, mein Geschlecht und alles entsprechend deinem Willen. Ja, dass David sagen muss, du hast mich wunderbar gemacht. Ja, weil der lebendige Gott wirklich eben gut und vollkommen ist, liebe Geschwister, nicht kommt auch jeder Mensch, als gutes Werk auf diese Welt. Ja, es kann natürlich jetzt der Einwand kommen, der ist ja auch berechtigt. Nicht seit dem Sündenfall gibt es auch Krankheiten, ja, und es passiert auch, dass Babys mit einer Krankheit oder mit einer Behinderung auf die Welt kommen. Ist richtig, dass das passiert. Aber das tut doch der gottgegebenen Würde bei diesem Kind doch überhaupt keinen Abbruch. Gott, ja, so hart das jetzt klingt, Gott hat es dann so werden lassen, liebe Geschwister. Er wird wissen, warum, aus welchem Grunde. Und auch was uns Ältere anbetrifft, auch wir verlieren doch nicht, wenn wir von einer Krankheit befallen werden, verlieren wir die doch nicht von Gott gegebene Würde. Auf keinen Fall, liebe Geschwister. Und all das bringt uns wirklich schon zum Staunen. Diese Allmacht Gottes im Makrobereich, nicht diese unglaubliche Raumdimension und dann diese Allmacht im Mikrobereich bis hinein in die Zellen, bis hinein in die Zellteile, liebe Geschwister. Das bringt uns schon wirklich zum Staunen. Aber damit ist David noch nicht fertig. Er sagt, was ich noch erstaunlicher finde, dass du Gott deine Allmacht auch in der Zeitdimension zeigst. Dass du über den Zeiten stehst, dass du mit den Zeiten arbeitest, dass du die Zeiten kennst, wie ich sie mir in meiner kleinen karierten Welt ja überhaupt oder gar nicht verstehen kann. Du bist ja nicht nur der große universale Geschichtslenker oder Geschichtsplaner, der die Völkerströme über Jahrhunderte, Jahrtausende gelenkt hat und immer noch lenkt, sondern auch der, der mein kleines irdisches Leben gedacht, geplant hat und lenkt. Und dabei hast du jeden einzelnen Tag meiner Existenz hast du geplant, ehe auch nur einer davon da war. Tja, was bedeutet das? Was bedeutet das? Das heißt doch, dass in Gottes Buch der Ewigkeit zum Zeitpunkt der Zeugung oder zum Zeitpunkt, sagen wir, des Embryos schon längst auch für uns geheimnisvolle Weise geschrieben ist, tja, welche und wie viele Tage dieses Menschenkind leben wird. Und das bedeutet weiterhin, liebe Geschwister, dass dieser Embryo zu keinem Zeitpunkt der Willkür von Menschen anheimgestellt ist, dass sie mit ihm machen können, was sie wollen. Stichwort, das brauche ich, glaube ich, nicht bekannt zu geben, das weiß dann jeder. Das weiß dann jeder. Ja, liebe Geschwister, was für ein Panorama, also man könnte ja noch wesentlich mehr dazu sagen, oder könnte man sicherlich eine ganze Woche drüber unterhalten, über diesen ersten Punkt. Also was für ein Panorama der Gottesoffenbarung im Hinblick auf seine Allwissenheit, Allgegenwart und seine Allmacht, sodass du immer und immer wieder bekennen musst, wie kostbar sind mir wirklich solche Gedanken. Und wie wir es vorhin auch in der Lesung gehört haben, deine Gedanken sind weitaus höher als meine Gedanken und deine Wege sind auch ganz andere Wege als meine Wege. Du bist der lebendige Gott im Himmel und ich bin der Mensch auf Erden. Ich bin nur dein Geschöpf. Wie hoch ist mir wirklich solche Erkenntnis? Wie stoße ich da auch an meine Grenzen, liebe Geschwister? Und vor allen Dingen, ich kann es nicht begreifen, ich stehe sprachlos davor, dass du, der allwissende, allmächtige, allgegenwärtige, gerechte und heilige Gott, dass du mir so nahe sein willst und in der Tat auch bist. Wunderbar. Punkt 1. Nicht Panorama der Gottesoffenbarung. Und jetzt komme ich auf dieses Zitat, was wir da am Anfang gehört haben von Martin Luther. Denn dieser Psalm, liebe Geschwister, lebt ja nicht nur davon, von diesem Panorama der Gottesoffenbarungen, sondern dieser Psalm möchte auch, dass er in mir lebt. Er möchte, dass die Vertrauensbeziehung zu meinem Herrn, dass sie verstärkt wird oder dass sie eben ja neu geschaffen wird, wenn jemand zum lebendigen Glauben wirklich kommt. Und Martin Luther hat das, wie gesagt, in seiner Auslegung zu diesem Psalm eben so gesagt. Er hat gesagt, dieser Psalm zeigt seine zwei Gesichter. Und das wird jetzt deutlich an diesem Zitat, was wir vorhin also gehört haben. Und dieser erste Teil seines Zitates, der lautete ja so, dieser Psalm ist für die Gottlosen gar schrecklich. Ja, ich denke, liebe Geschwister, wenn nämlich die Gottlosen das lesen und das zur Kenntnis nehmen würden, dann hat Martin Luther in der Tat recht. Denn das Datensammeln der kleinen Menschen hier auf Erden ist nichts gegen die Datenverarbeitung unseres lebendigen Gottes. Da könnten sicherlich alle Geheimdienste auf dieser Welt noch eine Menge davon lernen, wie der lebendige Gott Daten sammelt, wie er sie verarbeitet und, oh Schreck für die Gottlosen, wie er sie alle schon zukünftig, alle schon vorliegen hat. Alle die Ergebnisse und wie er zielgenau mit diesen Daten operiert. Und das ist ja, dass sich der Mensch das wirklich vergegenwärtigt, dass es diesen lebendigen Gott gibt, vor dem man nichts verbergen kann. Noch nicht einmal seine Gedankenkonstrukte, seine Gedankengebilde, wir haben es ja vorhin gehört, ich habe noch nicht mal gedacht, da weißt du schon, was ich denken werde. Ja, und vor ihm gilt auch nicht dieses Studentenliedchen, was wir alle kennen, nicht die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Doch, doch, es kann sie jemand erraten, unser lebendiger Gott. Also das Liedchen gilt nicht also vor ihm. Und ich möchte sogar sagen, dass man in gewisser Weise auch diesen amerikanischen Slogan auf diesen Psalm 139 anwenden kann, den wir auch alle kennen, Big Brother is watching you everywhere. Nicht? Kontrolle des lebendigen Gottes pur. Das müssen wir so sehen. Er hat jeden Menschen im Blick und jeder Mensch hat sich vor ihm einmal zu verantworten. Das wissen wir. In seiner Allwissenheit, in seiner Allgegenwart und in seiner Allmacht, da geht kein Weg dran vorbei. Gott sagt dir klipp und klar, du bist Mensch, du bist nur Geschöpf. Ich bin aber der allwissende, allgegenwärtige, allmächtige, heilige und gerechte Gott. Du hast dich einmal zu verantworten. Ich habe einen Termin für dich festgesetzt und den halte ich ein. Nur wann ich den einlöse, das ist meine Sache. Das ist der lebendige Gott. Aber glücklicherweise geht dieses Zitat von Martin Luther ja noch weiter. Aber für die Frommen ist dieser Psalm voller Trost. Aber für die Frommen ist dieser Psalm voller Trost. Und deswegen stehst du diesem Psalm, stehst du auch diesem ganzen Panorama der Gottesoffenbarung Gottes, stehst du eben nicht neutral gegenüber, sondern ja, es führt an einem durchschnittlichen Sonntag wie heute, führt es dazu, wenn dir der Psalm 139 mal wieder vor deinen geistlichen Augen gehalten wird, er soll wirklich zum großen Staunen, zur Dankbarkeit, zur Ehrfurcht, zum Respekt und zu einer demütigen Haltung gegenüber dem lebendigen Gott führen, dass du sagen kannst, das ist mein Gott. Das ist wirklich mein Gott. Und dieser Psalm, er ist ja nicht nur eine dogmatische Vorlesung über irgendwelche Wahrheiten. Ich meine, so kann man sich natürlich auch verhalten. Ich kann die Allwissenheit, die Allgegenwart und die Allmacht Gottes kann ich zur Kenntnis nehmen, dann gehe ich wieder zur Tagesordnung über. Nein, liebe Geschwister, das wollen wir nicht, sondern dieser Psalm will also wirklich, wirklich etwas anderes, sondern er will wirklich, dass er aus einer Beziehung heraus wirklich in dir lebt. Das möchte er, dass diese Wahrheiten über die Allwissenheit und Allgegenwart und Allmacht Gottes, dass sie wirklich mit deinem persönlichen Leben verbunden werden. Und genauso erlebt das ja auch dieser David. Und wir wissen ja, es war ja eben kein anderer als David, nicht, der diesen Psalm geschrieben hat. Und vergessen wir das bitte nicht. Psalm, dieser Machtpolitiker, dieser General, nicht, und der mit seinen ganzen Emotionen und auch mit mancher Schuld in seinem Leben fertig werden musste, der aber letztendlich auch erleben, erfahren und begreifen durfte, dass dieser große, einzigartige, heilige, gerechte, mächtige Gott, den er da jetzt wirklich schon beschrieben hat, dass sich dieser Gott ihm zugewandt hat, auf ihn eingelassen hat, ihn angenommen hat. Nimm mal alle Pronomen, also alle Du's und alle Ich's und alle Mich's und alle Dich's, nimm du mal alle Pronomen aus diesem Psalm heraus. Dann bleibt nur noch ein Gerippe übrig. Dieser Psalm 139, er lebt förmlich von den Pronomen, das heißt, er lebt förmlich von den Beziehungen. Der Psalm beginnt mit Beziehung, Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Und der Psalm endet mit Beziehung. Herr, erforsche mich, erkenne mich, prüfe mich, siehe mich. Nicht im Vers 1 beschreibt er das sozusagen, dieses Erforschen, dieses Erkennen, beschreibt er da als eine objektive Tatsache, also indikativ. Und dann wird dieser Indikativ, das ist ja hochinteressant, wir kommen nachher noch darauf, wird das am Ende in den Versen 23 und 24, wird das zu einer leidenschaftlichen Bitte, ja, wird das sozusagen zu einem Imperativ, dass er sagt, Herr, ich will, dass du mich erforschst, dass du mich erkennst, dass du mich siehst, dass du mich prüfst. Und wenn David hier vom Erforschen spricht, dann sagt er klipp und klar, mein Gott, ich bin mit meiner ganzen Persönlichkeit, Körper, Geist und Seele, bin ich absolut transparent. Ich kann also in der Tat wirklich nichts verbergen. Und wenn er weiter spricht von dem Erkennen, dann wissen wir, dass das Wort oder der Begriff Erkennen im Alten Testament ein ganz, ganz, ganz wichtiger Begriff ist. Das meint nicht nur einfach so ein Verstehen oder so ein Erkennen, ich erkenne, dass da jemand falsch über die Straße geht, sondern Adam erkannte Eva. Und wir wissen, wie da das Erkennen zu verstehen ist. Und so ist das eben auch hier zu verstehen, dass David also wirklich sagt, so bist du mein Gott, dass ich von dir, dem Allwissenden, dem Allgegenwärtigen, Allmächtigen, wirklich geliebt bin. Dass ich von dir geliebt bin. Und bei diesem Stichwort, von dir geliebt bin, liebe Geschwister, da geht natürlich neutestamentlich die ganze Tür weit, weit, weit auf. Nicht, dass deine kleine Welt für die große Welt Gottes wirklich aufgegangen ist, liebe Geschwister. Nicht, dass dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der die Gesetze dieses Universums aufrechterhält, nicht, dass der wirklich dein Leben gedacht und geplant hat, dass er sich in Jesus Christus tatsächlich auf dich eingelassen hat, dir die Möglichkeit gegeben hat, ihm zu vertrauen und das Geschenk annehmen zu dürfen, das Gott in seinem Sohn Jesus Christus eben für dich gesandt hat zur Versöhnung deiner Schuld. Und du dann Rechtfertigung und Vergebung deiner Schuld erfahren hast, die vergangene, die gegenwärtige und das, was du noch verzapfen wirst in der Zukunft. Alles ist weg durch dieses stellvertretende Leiden und Sterben des Sohnes Jesus Christus am Kreuz. Und jetzt bist du in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, durftest dort eintreten und alles Weitere gehört jetzt dir. Du bist in seiner Nähe, nicht? Du lebst mit ihm in einer Beziehung, du kannst dich total auf ihn verlassen. Nicht in schwierigen Situationen wird er dich nicht alleine lassen. Er führt und lenkt dein Leben. Ja, wie es eben so wunderbar im Psalm 145, Vers 8 heißt, nicht gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist der lebendige Gott. Das heißt, wohlwollend, mitfühlend, mittragend, langmütig geht er Tag für Tag mit dir um. Und deswegen ist die neutestamentliche Antwort auf den Psalm 139 der berühmte Schluss von Römer 8. Nicht diesen berühmten Vers, den wir alle kennen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, also Totenreich und Himmel, weder Engel noch Mächte noch Gewaltigen, also alle denkbaren Systeme, die es irgendwo gibt, dann weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, also Zeitdimension, weder Hohes noch Tiefes, also Raumdimension, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, welche ist in unserem Herrn Jesus Christus. Ja, und was, wir sagten ja vorhin, dieser Psalm, der soll ja in dir leben. Was ist nun wirklich der Sinn dieses Psalm 139? Dass nämlich das hier, was in diesem Psalm an Beziehungen dargestellt hat, was uns der David dargestellt hat, dass das auch in der Tat wirklich gelebt wird. Nicht einmal gebetet diesem Psalm, nein, liebe Geschwister, das ist es nicht. Sondern der Psalm soll anfangen, wirklich jeden Tag zu leben. Und es ist ja nett, wenn du vom Frühmorgens, sag ich mal, diesen Psalm liest, aber wenn du dann ohne diesen Psalm in den Tag hineingehst, ist das natürlich äußerst traurig. Nein, liebe Geschwister, so wollen wir nicht leben, so, ich sag's mal so, schizophren in diesen zwei Welten, sonntags so und im Rest der Woche eben anders, sondern wir wollen wirklich mit der Realität des 139. Psalm leben, das heißt, dass du der von Gott Geliebte bist, mit dem du liebevoll verbunden bist, dem du gehörst, diesem allwissenden, allgegenwärtigen, allmächtigen Gott in allen Bezügen deines persönlichen Lebens. Und das, wenn du so lebst, dann zeigt das auch Wirkung, liebe Geschwister. Stell dir einmal vor, wenn du in der Welt der Angst abdriftest, dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Psalm schon ein Bremsfaktor, schon eine Haltperson in deinem Leben sein kann. Stell dir vor, was es bedeutet, wenn du diesen Psalm in einer Welt voller Einsamkeit wahrnimmst. Wenn dich Zukunftsnöte wirklich fast verrückt machen und du in der Gefahr stehst, in die Welt der Paranoiden abzudriften. Ich stell dir vor, was es bedeutet, wenn du diesen Psalm in all den Ungewissheiten deiner Existenz mitnimmst. Stell dir vor, was es bedeutet, wenn dieser Psalm in den Konflikten deiner Beziehungen mit dir ist, wenn du diesen Psalm wirklich in deinem Leben leben lässt. Also wir sehen, das ist schon ein auch ganz praktischer Psalm hier, dieser Gebetspsalm vom David, mit dem du also wirklich jeden Tag leben kannst. Kannst du es natürlich auch sein lassen. Aber da musst du dir im Klaren sein, da musst du dir darüber im Klaren sein, dass es dann nicht so ist, dass nichts geschieht. Denn dann öffnest du die Tür für alle weiteren Götzen, die mit Freuden in dein Leben hineinmarschieren werden. Musst dir darüber im Klaren sein, dass du nie und nimmer in einem neutralen geistigen Raum lebst. Hast du Gott nicht, ziehen die anderen Götzen mit Freuden, ziehen die hinein in dein Leben. Wenn du jetzt kommt eigentlich dieser ganz, dieser heikle Teil des Psalmes. Wenn du jetzt diese ersten beiden Punkte wirklich verinnerlicht hast, nicht dieses Panorama der Gottesoffenbarung und dass der Psalm wirklich in dir lebt, dann kannst du auch mit Freuden in den Schluss gehen. Ja, warum sage ich mit Freuden? Denn es ist ja schon interessant, ja, um nicht zu sagen, es ist eigentlich merkwürdig, dass in den offiziellen kirchlichen Lesungen diese Verse 19 bis 22 gestrichen worden sind. Man liest bis 18 und springt dann nach 23 und 24. Und zwar mit der Begründung, dass es schwerfällt, einen Zusammenhang zu finden zwischen den Versen 1 und 18 und den Versen 19 und 2 bis 22. Und wir als Jesus-Leute sagen nein. Wir sagen nein dazu, denn es gibt diesen Zusammenhang. Vergegenwärtigen wir uns noch mal ganz kurz, was in den Versen 19 bis 22 steht. Auch wenn es zunächst mal sehr krass klingt. Ach Gott, dass du tötest die Gottlosen und die Blutgierigen von mir weichen müssten. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde ergeben sich ohne Ursache. Ich hasse, ja Herr, die dich hassen und es verdrießt mich an ihnen, dass sie sich wider dich setzen. Ich hasse sie in rechtem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Also zunächst mal muss man sagen, dass Gott auch solchen gottlosen Menschen das Leben schenkt. Und dass er auch solchen Menschen einen Platz in der Welt gibt. Und dass er auch solche Menschen mit dem Gottesbeweis seiner Schöpfung konfrontiert. Indem sie also wirklich seine Macht erkennen können, um nicht zu sagen erkennen müssen. Aber sie einfach Gottes Ruf überhören, weil sie sich in ihrem selbstbestimmten Leben nicht stören lassen wollen. Das ist auch ein Punkt, was ich auch immer wieder so in unserem Umfeld erlebe. Sie wollen sich einfach in ihrem selbstbestimmten Leben nicht stören lassen und deswegen überhören sie immer wieder Gottes Ruf. Nicht? Und sie ignorieren ihn, sie lassen ihn links liegen, sie lassen ihn abblitzen, ja, es geht ja noch weiter, sie bekämpfen ihn, sie lästern, sie spotten über ihn, ja, bis dahin, dass sie ihn hassen. Ja, und jetzt eben die Frage, liebe Geschwister, kann man, wenn man das weiß, wenn man das auch heute sieht, wie man mit dem lebendigen Gott umgeht, wie man mit dem Erlösungswerk Jesu Christi umgeht, wie man mit seinen Geboten und Ordnungen umgeht, dann frage ich euch, kann man dann nicht hassen? Hassen allerdings jetzt in dem Sinne, das müssen wir natürlich jetzt richtig verstehen, dieses Wort hassen, das ist ganz klar. Aber kann man dann nicht hassen in dem Sinne, liebe Geschwister, dass man innerlich erschüttert ist über die gegen Gott gerichtete, geartete Bösartigkeit, in welcher Form sie sich auch immer wieder zeigt? Kann man dann nicht so beten? Ja, eigentlich muss man dann so beten. Eigentlich ist das doch die Konsequenz. Wenn du so reagierst, darfst du dir auch klar machen, das hat nichts mit vergessener Feindes- und Nächstenliebe zu tun. Da fällt auch die Evangelisation nicht unter den Tisch. Keine Frage, liebe Geschwister. Aber solche Reaktionen, die ist doch etwas ganz Normales. Wenn du den Herrn, den du gerade heute wieder ganz neu erkannt hast, der heute wieder ganz neu groß gemacht worden ist, den du liebst, mit dem du dich identifizierst, dem du alles zu verdanken hast, wenn dieser lebendige Gott in der Weise missachtet wird, dann tut das doch deiner Seele weh, dann erschüttert dich doch da im Inneren, dann stehst du doch nicht neutral daneben und sagst, naja, die Hauptsache ist, ich habe das nicht gesagt. Derjenige wird schon sein Fett abbekommen. Und Jesus Christus schämte sich ja auch nicht, schaute ja auch nicht unbeteiligt zu, wie das Haus seines Vaters, der Tempel, da missbraucht wurde. Und jetzt geh mal in deinen innermenschlichen Bereich hinein. Wenn dein Freund oder deine Freundin nicht in deiner Gegenwart durch den Kakao gezogen wird, dann stehst du doch nicht auch bloß sprachlos daneben und denkst, naja, was soll's, ist halb so schlimm, muss sie halt also ertragen können. Nicht? Oder du bist verheiratet. Nicht? Und du merkst, dass deine andere Hälfte gegen die Wand gefahren oder gegen die Wand gespielt wird und du reagierst nicht. Ja, was würde ich da machen? Dann würde ich dich unmittelbar in einem nächsten Schritt zum Ehetherapeuten schicken. Nicht? Also das muss uns noch berühren, liebe Geschwister, dass der lebendige Gott in dieser Welt nicht zu seiner Ehre kommt. Dass man ihn lästert, dass man ihn missachtet, dass man ihn bekämpft, ja, dass man ihn letztlich hasst. Man nimmt ihn nicht mehr ernst. Und dann bist du doch in deiner Gegenwart, wo du das Sagen hast, wo du Einfluss hast, doch nicht neutral, sondern beziehst doch eindeutig Position. Und so erzählte mal ein Missionar vor längerer Zeit folgende Geschichte. Er ging also in ein Restaurant, um dort zu Abend zu essen. Und während er so isst, bekommt er also vom Nachbartisch, vom Nebentisch mit, wie also massiv über den lebendigen Gott also da gelästert wird. Und daraufhin steht er auf, geht zu diesem besagten Ehepaar da an diesem Nachbartisch und sagt, ich werde jetzt das Restaurant verlassen. Ich kann also nicht an einem Ort sein, wo mein bester Freund in dieser Art und Weise fertig gemacht wird. Und dann geht er da vorne zu dem Ober oder zu dem Kellner hin, sagt ihm natürlich auch den Grund, warum er das Restaurant verlassen will, legt ihm das Geld da auf den Tresen und verlässt das Restaurant. Das ist gemeint, liebe Geschwister, das ist gemeint. Da bist du doch nicht neutral. Da machst du doch nicht mit. Und der lebendige Gott sieht das. Der lebendige Gott sieht das. Ich möchte noch mal ein Beispiel aus der Bibel bringen. Ein Beispiel, das so aus der Bibel bringen. Da macht doch der wirklich positive König Josaphat. Nicht? Und in diesem Moment war da noch gar keine äußere Not erkennbar. Da macht er doch wirklich diesen eigenartigen Deal mit dem gottlosen König Ahab. Und dann ist dieser Deal, der ist so halbwegs durch und da schickt Gott seinen Propheten zu Josaphat und lässt ihm sagen, willst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Willst du dem Gottlosen so helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Nicht zwischenmenschlich würde man vielleicht sagen, da hast du mich aber ganz schön hängen lassen. So stehst du also zu mir, wenn es wirklich darauf ankommt. Also merken wir, liebe Geschwister, wie wichtig der Schluss in diesem Psalm ist. Nicht, du bist nicht neutral, du beziehst eindeutig Position. Du bist geliebt vor dem Herrn und du liebst ihn. Und jetzt zu diesem dritten Punkt, zu dieser eindeutigen Positionierung, noch ein letzter Gedanke. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, liebe Geschwister, dass wir uns nicht selbstgerecht über den Gottlosen erheben. Und genau das sagt uns David in diesen letzten beiden Versen, 23 und 24. Dass wir uns nicht über den Gottlosen erheben. Denn er spricht ja in diesem Schluss von seiner eigenen Gefährdung. Er sagt es ja klipp und klar, nicht? Und dass auch wir das erkennen, Herr, ich weiß, wie gefährdet ich in meinem Herzen bin. Ich kann mir meiner selbst nicht sicher sein. Ich kann auch nicht für mich selbst die Hand ins Feuer legen. Herr, du musst wirklich auf mich aufpassen. Du musst mich wirklich beschützen. Und in diesen, das ist ja jetzt auch interessant, in diesen beiden letzten Versen, 23 und 24, schließt sich wieder der Kreis zu Vers 1. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, nicht? In Vers 1 beschreibt er dieses Erkennen, dieses Erforschen, beschreibt er als eine objektive Tatsache. Und jetzt in den Versen 23, 24 äußert er das als eine leidenschaftliche Bitte. Wirklich als, er spricht sich selbst diesen Imperativ zu. Herr, erforsche, prüfe mich, erkenne mich, siehe du mich, auf welchem Wege ich bin. Und das zeigt wirklich auch die innere Haltung des Davids. Dass er wirklich sagt, ich will wirklich von Herzen dir gehorsam sein, lieber Gott. Und deswegen zeige mir, was gegen deine Ehre ist. Zeige mir, was dich betrübt. Zeige mir, was dem anderen zum Schaden ist. und zeige mir, wenn ich an irgendeinem Punkt wirklich auf falschem Wege bin, zeige mir, Herr, wenn ich in irgendeiner Frage, in irgendeiner Beziehung, in den Stricken meiner, was weiß ich, meines Stolzes, meines Hochmutes, meiner Bitterkeit, da wirklich verstrickt bin, damit ich das mit deiner Hilfe ändern kann. Das ist also noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Schluss, dass wir uns nicht über den Gottlosen da selbstgerecht erheben. Und das macht uns hier wirklich David klar. Ja, das ist der Psalm 139, nicht Panorama der Gottesoffenbarungen, nicht dann die ganz praktische Seite dieses Psalm 139, dass er wirklich in uns leben soll. Ja, und diese eindeutige Stellungnahme, diese eindeutige Positionierung gegenüber der Ablehnung Gottes. So, jetzt beginnt eine neue Woche. Der Psalm 139 liegt vor dir. Und jetzt möchtest du doch bestimmt, dass der Psalm so wirklich in deinem Leben zum Tragen kommt, dass du wieder ganz neu zum Staunen kommst, was seine Allwissenheit, was seine Allgegenwart, was seine Allmacht betrifft. Ja, dass auch in der neuen Woche dieser Psalm beginnt, in dir zu leben, dass du ihn anbetest, dass du ihm dankst, dass du ihm Respekt zollst, dass du ihm mit Ehrfurcht begegnest, dass du wirklich einen demütigen Wandel vor dem Herrn führst. Ja, und das Letzte, dass du eindeutig Stellung beziehst gegen die Ablehnung des lebendigen Gottes hier auf unserem Globus. Und dazu helfe dir, dazu helfe mir, dazu helfe uns der lebendige Gott. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, du bist absolut würdig in deiner Allwissenheit, in deiner Allgegenwart, in deiner Allmacht wirklich angebetet zu werden. Ja, dass du dich in deinem Sohn, himmlischer Vater, in deinem Sohn Jesus Christus auf uns eingelassen hast, mit uns schwierigen Kandidaten, dass du mit uns ja eine Liebesbeziehung eingegangen bist, dass du dich mit uns verbunden hast, dass du nicht mehr von uns gehst. Tja, dafür sagen wir dir von ganzem Herzen Dank. Herr, du weißt, das reicht nicht aus, das ist zu wenig. Aber wir haben keine anderen Begriffe, keine anderen Worte. Und an dieser Stelle möchten wir auch dich bitten, vergib uns, wo wir uns dir gegenüber nicht so verhalten haben, wie es deiner Liebe und deiner Beziehung zu uns entspricht. Wo wir ohne Position geblieben sind. Hilf uns wirklich, neu, nicht neutral zu bleiben, nicht mitzuschwimmen, sondern dich zu ehren und entsprechend Position zu beziehen. Danke nochmals, Herr, für diesen gewaltigen Psalm. Und so geben wir dir die Ehre und loben und preisen deinen herrlichen und wunderbaren Namen. Amen.